Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 5. Oktober, Zeit fürs Rabe Info. Heute stellen wir folgende Fragen. Sozialstaat, Tradition oder Errungenschaft des Kolonialismus in Südasien? Stuttgart 21, Volkswille oder Prestigeprojekt? Stillen, Mutterglück oder Emanzipationskiller? Am Mikro Jane Mackay, schön, Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Behördenzusammenarbeit soll mit einem Handbuch vereinfacht werden. Das teilt heute die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern mit. Ein Anwalt und ein Gerichtsschreiber sollen die Zusammenarbeit der Behörden exemplarisch, im Fall Peter-Hans Kneubühl, genauer untersuchen. Ein Handbuch soll schließlich entstehen, das die Zusammenarbeit von offiziellen Stellen wie dem Regierungsstatthalter, Amt, den Sozialdiensten sowie der Justiz und Polizei verbessert. Peter-Hans Kneubühl hatte bis Mitte September mit der Polizei in Biel ein Katz-und-Maus-Spiel betrieben. Nachdem er einen Polizisten in den Kopf geschossen hatte, dauerte es 9 Tage, bis er gefasst werden konnte. Der öffentlich kritisierte Polizeieinsatz ist allerdings nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Laut der Gewerkschaft Unia Sektion Berner Oberland ging gestern ein Baumeister gewalttätig auf einen Gewerkschaftssekretär los. Der Gewerkschafter informierte die Bauleute über den Stand der aktuellen Lohnverhandlungen im Baugewerbe. Da brannten dem Baumeister, einem ehemaligen SVP-Gemeinderat, offenbar die Sicherungen durch, berichtet die Unia. Ohne Vorwarnung ging der Baumeister mit wüsten Beschimpfungen auf den Gewerkschafter los und verletzte ihn am Oberschenkel, weil er der Meinung war, die Arbeiter würden vom Arbeiten abgehalten. Der geschädigte Gewerkschaftssekretär machte eine Anzeige bei der Polizei. In Ungarn überschwemmt Giftschlamm eine Ortschaft und tötet mindestens 4 Personen, worunter ein Säugling. Mehrere 100 Kubikmeter Industrieschlamm einer Aluminiumfabrik haben einen Damm durchbrochen und sich mit dem schon seit Tagen herrschenden Hochwasser vermischt. Der Ort Kolontar und 5 benachbarte Ortschaften waren betroffen. 400 Menschen wurden evakuiert, 113 wurden verletzt, 7 gelten immer noch als vermisst. Bei der Katastrophe handelt es sich laut Medienberichten um die größte Chemiekatastrophe Ungarns. Annäherung zwischen Japan und China am Rand des EU-Asien-Gipfels in Brüssel. Seit einem Monat herrscht offener Streit um eine unbewohnte Inselkette im Ostchinesischen Meer. Sowohl Japan als auch China beanspruchen das Territorium, auf dem Rohstoffvorkommen vermutet werden. Anfang September hat die japanische Küstenwache einen chinesischen Kapitän in der Nähe der Inseln aufgegriffen. Seither herrscht zwischen den beiden Staaten das größte diplomatische Zerwürfnis der letzten Jahre. Es wurden in vielen Bereichen bilaterale Kontakte abgebrochen. Obwohl der Kapitän inzwischen freigelassen wurde, ging der Streit weiter. Nun haben sich der japanische Ministerpräsident Naoto Kan und sein chinesischer Kollege Wen Jiabao zu einem Gespräch getroffen. Beide sind im Moment in Brüssel am EU-Asien-Gipfel. Laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo wollen die beiden Ministerpräsidenten solche Zerwürfnisse in Zukunft vermeiden und sich deshalb regelmäßig zu Gesprächen auf höchster Ebene treffen. Wir kommen zum Wetter. Am Nachmittag lockert sich die Bewölkung in unserer Region und es kann vermehrt zu sonnigen Abschnitten kommen bei maximal 17 Grad. Ab morgen Mittwoch wird es wieder sonniger und wärmer. Bis zu 20 Grad warm kann es in Bern werden. Auch übermorgen soll es trotz Wolkenfeldern meist sonnig bleiben, ebenfalls bei 20 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Europäer und Europäerinnen sind gerne stolz auf ihre sozialen Institutionen. Der Sozialstaat wird oft sogar als europäische Errungenschaft bezeichnet. In südasiatischen Ländern wie Indien und Pakistan findet einerseits ein großes wirtschaftliches Wachstum statt. Andererseits gibt es immer noch viel Armut in dieser Region. Trotzdem sind auch in Südasien sozialstaatliche Strukturen und Ansätze anzutreffen und haben zum Teil sogar Tradition. Dieter Freizmiedl von Münchner Radio Lora hat mit der langjährigen UNO-Mitarbeiterin Gabriele Köhler über den Sozialstaat in Südasien gesprochen.
Ich denke mal, dass die meisten Menschen hier bei uns davon ausgehen, dass der Sozialstaat ein europäisches Exportprodukt ist, das wir in die ganze Welt gebracht haben. Sind denn die Wurzeln von Wohlfahrtsstaatlichkeit, von Sozialstaatlichkeit, sind die aus Europa gekommen?
Ich würde sagen, nein. Ich denke, man muss schon sehen, dass die eigenständig gewachsen sind. Wir denken immer, dass es die Globalisierung erst jetzt gibt. Es gab unter den Eliten immer Zirkulation, Austausch, Diskussionen und viele der Konzepte, die die Eliten in Südasien vertreten haben, wie Sozialismus eine Zeit lang oder auch eben Wohlfahrtsstaatlichkeit, waren schon auch beeinflusst von den weltweiten Diskussionen in den 30er Jahren über Keynesianismus zum Beispiel. Aber die eigentliche Ausprägung, die Einführung in Südasien, in den einzelnen Ländern, kam sehr stark von den Ländern selber. Und interessant ist, dass die Wurzeln vor allem im Süden von Indien ins 19. Jahrhundert zurückgeben, wo in den Bundesstaaten, den heutigen Bundesstaaten Kerala oder Tamil Nadu, das waren so prinzlich verfasste, man könnte sagen, Kurfürstentümer. Und da gab es schon im 19. Jahrhundert Schulpflicht, Schulbildung, Gesundheitspolitik, die von den damaligen herrschenden Eliten eingeführt wurden. Also es hat eine sehr lange Vorgeschichte auch.
Wenn wir jetzt auf die Staaten Südasiens schauen, definieren sich die auch als Sozialstaat oder gar als Wohlfahrtsstaat?
Ja, es ist wirklich interessant. Ich habe mir die Verfassungen von diesen 8 Staaten angeschaut. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, in Indien wird konkret auch in der Verfassung aus dem Ende der 40er Jahre, wird der Begriff Wohlfahrt, Welfare, steht in der Verfassung gleich im ersten Artikel. In den Malediven wird von ökonomischen und sozialen Rechten gesprochen, in Pakistan soziale Gerechtigkeit, also diese Begrifflichkeit ist durchaus in den Verfassungen verankert in verschiedenen dieser Länder. Zum Beispiel, es gibt in Indien ein riesiges Beschäftigungsprogramm, das seit 2005 läuft, in der Verfassung verankert ist. Da geht es darum, dass für die ländliche Bevölkerung 100 Tage garantierte Beschäftigung angeboten sind und die sind als Recht einklagbar. Wenn man 100 Tage Beschäftigung nicht bekommt, bekommt man stattdessen Sozialhilfe, würde man in Deutschland sagen, einen Sozialtransfer. Und diese Beschäftigungsprogramme, muss man sich so vorstellen, das sind riesige Infrastrukturmaßnahmen in ländlichen Gebieten, in den Dörfern. Und im Jahr 2010, also heuer, sind 36 Millionen Haushalte sind beteiligt, haben sozusagen 100 Tage garantierte Arbeit, was erstmal einen riesigen Unterschied macht gegenüber der Situation noch vor 4-5 Jahren. Zweitens ist dieses Beschäftigungsmodell so durchorganisiert, dass es zum Mindestlohn bezahlt wird, zum jeweiligen Mindestlohn in dem Bundesstaat. Und interessanterweise sind jetzt schon auch für Tagelöhne, die nicht an dem Programm teilnehmen, sind die Löhne bei Großgrundbesitzern und so weiter gestiegen in sehr vielen Regionen, sodass es wirklich auch so eine Auswirkung hat, die Einkommenssituation der Bevölkerung zu verbessern.
Da wäre es natürlich jetzt ganz wichtig zu erfahren, wie hoch sind denn diese Sozialetats in den Ländern? Sie haben ja angesprochen, wie viele Millionen Menschen in Indien hungern.
Gut, man kann sagen, es ist nie genug. Es ist im Durchschnitt, ist insgesamt zum Beispiel in Indien dieses Beschäftigungsprogramm ist 1% vom indischen Sozialprodukt. Man könnte sagen, Bruttosozialprodukt, man könnte sagen, müsste viel mehr sein. Aber auf der positiven Seite kann man verbuchen, dass in allen diesen 8 Ländern in Südasien, wenn man einen Durchschnitt sieht, 30% des Staatshaushalts sind für Sozialausgaben angesetzt. 30% ist mehr, als man bei einem wichtigen UNO-Gipfel. Wir hatten ja jetzt gerade den Millenniumsgipfel, aber 1995 gab es einen Sozialgipfel und bei dem wurde beschlossen, dass 20% des Staatsetats müssten für Sozialausgaben angelegt werden. In Südasien sehen wir also, es sind nicht nur 20%, sondern 30%. Das ist schon mal als Positivum zu verbuchen. Auf der Downside, auf der negativen Seite ist natürlich das Problem, dass die Steuerquoten in Südasien sehr niedrig liegen, bei 10% ungefähr, sodass die eigentlichen tatsächlichen Transfers sehr klein ausfallen. Das heißt aber wiederum, wenn man in diesem Sozialstaatsdenken bleibt, dass der nächste politische Schritt der sein wird und auch schon ist, dass man an der Steuerpolitik arbeitet, dass man progressive Steuern einführt, neue Steuerungen auf Grund und Boden, auf Vermögen und darüber dann auch die Staatsquote erhöht, sodass dann auch die Staatsausgaben real für den sozialen Bereich steigen würden.
Sagte Gabriele Köhler, langjährige UNO-Mitarbeiterin die jetzt als Entwicklungsökonomin in München und am Institute for Development Studies Sussex tätig ist.
95,6. Rabe Info.
Seit Wochen halten die Proteste an und werden immer grösser. Das Milliardenbahnhofsprojekt Stuttgart 21 hat Zehntausende von Protestierenden mobilisiert. Die Regierung von CDU und FDP in Baden-Württemberg will allerdings am Projekt festhalten. Letzte Woche kam es zu einem heftigen Polizeieinsatz mit über 100 Verletzten, als die Ordnungshüter den Weg freimachten für das Abholzen von Bäumen auf dem Parkgelände beim Bahnhof. Am Wochenende gingen bis zu 100.000 Menschen auf die Straße. Gestern Abend waren wieder Zehntausende Bürgerinnen und Bürger im Schlossgarten vor dem Bahnhof am Demonstrieren gegen das Bauprojekt. Der Stuttgarter Kopfbahnhof soll abgerissen und durch einen unterirdischen Durchgangsbahnhof ersetzt werden. Das Projekt kostet mindestens 7 Milliarden Euro. Gestern kündigte die Regierung von Baden-Württemberg an, sie sei bereit, auf den Abbruch des Südflügels des alten Kopfbahnhofes vorläufig zu verzichten. Michael Spahr hat mit Matthias von Hermann von den Parkschützern, welche die Proteste mitorganisieren, gesprochen und gefragt, ob er zufrieden sei mit dem angekündigten Teilbaustopp.
Also einen partiellen Baustopp sehe ich überhaupt nicht. Das, was die Verkehrsministerin Gönner gestern Abend erklärt hat, ist lediglich ein Schlag weniger ins Gesicht. Stellen Sie sich so vor, ich kündige Ihnen 3 Schläge ins Gesicht an und sage danach, ich schlage jetzt nur 2-mal zu. Die 2 Schläge, die Sie weiterhin, auf die Sie sind, 80 Bäume im Bereich des abgerissenen Nordflügels weiterhin zu fällen, und zwar wohl noch im Oktober. Außerdem das Grundwassermanagement einzurichten, also die Absenkung des Grundwassers, dass sehr, sehr viele Bäume im Umfeld des Parks und des Bahnhofs schädigen wird.
Haben Sie das Gefühl, Sie können diesen Widerstand aufrechterhalten? Der ist ja wahnsinnig groß im Moment.
Wir haben sehr wohl den Eindruck, dass wir diesen Widerstand aufrechterhalten können. Der Widerstand wird sogar größer und größer. Wir hatten bei der letzten Freitagsdemo um die 100.000 Teilnehmer und jetzt gestern Abend bei der wöchentlichen Montagsdemo 55.000 Teilnehmer. Das sind 11-mal so viele Teilnehmer wie vor wenigen Monaten noch. Der Widerstand ist unglaublich gewachsen in den letzten Wochen. Ganz besonders natürlich durch die Gewaltexzesse der Polizei, durch diesen brutalen Übergriff auf eine angemeldete Schülerdemo im Schlossgarten. Von daher sehe ich ganz klar, dass dieser Widerstand weitergeht. Wir haben jetzt auch ein Bürgerbegehren initiiert zur Abwahl bzw. zur Auflösung des Landtags und damit auch zur Auflösung dieser Landesregierung.
Montagsdemonstration erinnert mich eigentlich 20 Jahre zurück und im Moment wird ja auch die deutsche Einheit gefeiert. Mhm. So einen großen Protest gab es ja seither eigentlich nie mehr in Deutschland. Ist das Ganze Ihnen nicht schon ein bisschen über den Kopf gewachsen?
Also über den Kopf wachsen tut es uns gerade noch nicht. Wir sind sehr begeistert, was für eine Politisierung wir hier hinbekommen und wie begeistert auch und engagiert die Menschen bei diesem Protest mitmachen. Und auch, dass wir es geschafft haben, die gesamte Bürgerschaft sozusagen auf unsere Seite gegen dieses Projekt zu bringen. Dieser Protest zieht sich durch sämtliche sozialen Schichten und durch sämtliche Altersstrukturen hindurch. Man kann also wirklich sagen, die gesamte Bevölkerungsschicht oder Struktur ist auf unserer Seite. Es ist ein bürgerlicher Widerstand. Das sind nicht irgendwelche linken Spinner oder Chaoten oder sonst wer, sondern es ist wirklich ein bürgerlicher Widerstand, der gegen dieses Prestigeprojekt Stuttgart 21 aufsteht.
Wir aus der Schweiz haben natürlich die Möglichkeit der direkten Demokratie. Wir können Initiativen machen, wir können Referenden ergreifen. Glauben Sie, sowas ist jetzt dringend nötig, auch bei Ihnen einzuführen?
Wir können da nur immer sehr neidisch auf die Schweiz schauen. Bei Ihnen ist es ja, wie gesagt, kein Problem und auch gang und gäbe, politisch da aktiv zu werden als einzelner Bürger. Hier in Deutschland sind da unglaubliche Hürden aufgebaut. Und wenn man dann mal, wie wir es im Jahr 2007 geschafft haben, 67.000 Unterschriften gesammelt hat für ein Bürgerbegehren gegen dieses Bahnprojekt, dann werden diese Unterschriften vom Gemeinderat nicht anerkannt und vom Gericht einfach weggewischt mit lächerlichen rechtlichen Aussagen und Winkelzügen. Da haben wir noch ganz massiv Nachholbedarf in Sachen Demokratie.
Immerhin ist es ein öffentliches Verkehrsprojekt. Ich nehme an, Sie sind auch für einen guten öffentlichen Verkehr. Sehen Sie Alternativen zu diesem S21-Projekt?
Ja, es gibt ganz klar eine Alternative, und zwar den Kopfbahnhof zunächst mal Kopfbahnhof sein zu lassen. Ein Kopfbahnhof ist an sich nichts Schlechtes, im Gegenteil, ist sogar ein sehr gutes verkehrstechnisches Element. Man kann ebenerdig umsteigen. Es gibt so viele Gleise, dass Züge aufeinander warten können. Den integralen Taktfahrplan kennen Sie in der Schweiz ja sehr gut und haben damit auch sehr gute Erfahrungen. Das wäre hier bei unserem Kopfbahnhof auch sehr viel besser möglich als bei einem Tiefbahnhof, der nur noch 8 Gleise hat. 8 ist nun mal deutlich weniger als 17 Gleise. Von daher kann sich jedes Kind ausrechnen, dass man mit 8 Gleisen eine deutlich schlechtere verkehrstechnische Anbindung hat als mit 16 oder 17 Gleisen, wie wir es jetzt haben. Dieser jetzige Kopfbahnhof ist der zweitpünktlichste in ganz Deutschland. Mit diesem geplanten Tiefbahnhof würden wir in die Kreisklasse zurückgestuft. Das wäre also eine wirkliche bahntechnische und verkehrstechnische Katastrophe.
Sehen Sie noch Zukunft für die Regierung von Baden-Württemberg im Moment?
Momentan sehe ich nur noch sehr wenig Chancen, dass sich diese Regierung auch wirklich durchhalten halten kann. Wir haben Landtagswahlen im März 2011. Da sagen jetzt schon alle Umfragen, dass diese Regierung abgewählt wird. Trotzdem scheint diese Regierung aus welchen Gründen auch immer felsenfest an diesem Projekt festzuhalten. Ich prognostiziere, dass das ein ganz massives, böses Erwachen gibt für diese Regierung oder dass sie schon sehr viel früher einfach scheitern wird an Stuttgart 21.
Sagt Matthias von Hermann von den Parkschützern, einer Organisation des Bürgerprotests gegen Stuttgart 21.
95,6. Rabe Info.
Das Stillen von Babys widerspricht der Emanzipation der Frau und ist ein Beziehungskiller. Das schreibt die französische Philosophin Elisabeth Badinté in ihrem Buch «Der Konflikt, die Frau und die Mutter» und löste damit Anfang des Jahres eine europaweite Diskussion aus. Badinté spricht von einem Stillzwang und der Diktatur des Kindes über die Mutter. Das Rabe Info hat eine Stillbefürworterin mit den Thesen der französischen Philosophin konfrontiert. Elisabeth Badinté ist 65 Jahre alt, Mutter von 3 Kindern, Philosophin und Professorin an einer französischen Elite-Universität. Ihr neuestes Buch «Der Konflikt, die Frau und die Mutter» hat in Europa hohe Wellen geschlagen. Denn sie kritisiert darin den aktuellen Trend zum Stillen von Babys und sieht das Stillen als Rückschritt der Emanzipation der Frau. Das Buch habe sie geschrieben, weil sie glaube, dass das Mutterbild sich in eine falsche Richtung entwickle. Sie wolle sich zu Wort melden, bevor es ihrer Ansicht nach zu spät ist. Badinté kritisiert die Haltung der Weltgesundheitsorganisation, die Frauen dazu anhält, ihr Kind mindestens 6 Monate zu stillen. Aufgrund dieser Empfehlung würden Spitäler in ganz Europa Frauen dazu bringen wollen, zu stillen, und das führe dazu, dass viele Frauen aus reinem Schuldgefühl heraus stillen, weil sie einem Stillzwang unterlegen. Christine Eschlimann ist Geschäftsführerin der Schweizerischen Stiftung zur Förderung des Stillens. Sie sagt zu dieser Aussage der französischen Philosophin Folgendes.
Das stimmt, dass es zu Beginn so in den 70er, 80er Jahren, als die WHO und die UNICEF die Kampagne zur Förderung des Stillens lanciert haben, in einer Zeit aktiv wurden, in der sehr wenig gestillt wurde. Und heute vertreten wir eigentlich die Meinung, dass Frauen einen informierten Entscheid fällen sollen. Sie sollen möglichst gut über die Vorteile des Stillens informiert werden und gute Rahmenbedingungen vorfinden. Es ist aber ein individueller Entscheid. Es gibt sicher Gründe, nicht zu stillen. Aber es stimmt sicher, dass Mütter heute einem gewissen Druck ausgesetzt sind, gesellschaftlich stillen zu müssen.
Die Frauen würden in der Schweiz nicht unter Druck gesetzt, man kläre sie lediglich über die Vorteile des Stillens auf. Die Vorteile des Stillens seien wissenschaftlich bewiesen, Stillen fördere die Gesundheit von Mutter und Kind. Auch da widerspricht die französische Philosophin Elisabeth Badinté. Sie sagt, es gebe keine empirischen Beweise, dass Stillen signifikant die Gesundheit fördere. Sie sagt zudem, Stillen ist ein Beziehungskiller, denn das Kind dominiere in der Stillzeit dadurch, dass es freien Zugang zur Mutterbrust habe. Das komme einem Diktat gleich. Für diese Aussage hat Christine Eschlimann von der Schweizerischen Stiftung zur Förderung des Stillens Verständnis.
Es stimmt sicher, dass die Brust in unserer Gesellschaft zu einem Symbol geworden ist für die Sexualität, für die Beziehung zum Mann. Es stimmt sicher auch, dass in der Praxis solche Probleme auftreten können. Ich denke, dass es heute genügend Anlaufstellen gibt, die solche Probleme frühzeitig aufgreifen und die Mütter, die in einen Konflikt hineinkommen, beraten können. Was ein Problem sein kann beim Stillen ist, dass es eine sehr innige Beziehung Kind erfordert. Und das gibt natürlich tausend Gründe, dass man Probleme hat, eine innige Beziehung zum Kind aufzunehmen. Es kann der Partner sein, es können auch ganz andere Gründe sein.
Für die französische Philosophin Elisabeth Badanté ist das Stillen aber grundsätzlich eine problematische Angelegenheit. Stillen sei eine Gefahr für die Emanzipation der Frau, denn Stillen zementiere das konservative Rollenbild. Die Schweizerische Stiftung zur Förderung des Stillens betont allerdings, dass man genau dieser Entwicklung entgegenwirken wolle.
Wir glauben, dass Stillen gehört zu einem modernen Lifestyle auch zu einer emanzipierten Frau. Es heißt auch nicht, dass man sich zeitlich oder örtlich nur an das Kind bindet, wenn man stillt. Es gibt heute genügend Möglichkeiten mit Brustpumpen etc., sich auch einen gewissen Teil an Unabhängigkeit für sich selber zu wahren, auch wenn man stillt.
Aber auch mit Freiheiten beim Stillen. Stillende Frauen haben es schwerer, wieder in den Berufsalltag einzusteigen. In diesem Punkt sei die Kritik der Philosophin Badanté verständlich. Sie sieht einen Konflikt zwischen Berufsleben und Stillen. Christine Erschlimann sagt jedoch, dass in der Schweiz daran gearbeitet werde, Arbeitgeber von der Vereinbarkeit von Arbeit und Stillen zu überzeugen.
Wir sind eigentlich jetzt auf einer breiten Basis daran, mit Arbeitgebern zu schauen, dass man das Abpumpen am Arbeitsplatz ermöglicht, weil vom Gesetzgeber her, vom schweizerischen Gesetz her, wäre das Arbeitszeit, das Abpumpen oder das Stillen während des Arbeitens. Und es sollte eigentlich im Prinzip in der täglichen Praxis möglich sein, das ohne größere Interventionen von den Unternehmen her zu gewährleisten.
Christine Erschlimann von der Schweizerischen Stiftung zur Förderung des Stillens versteht also die Kritik am Stillen der französischen Philosophin Elisabeth Badanté. Und auch die Philosophin selber betont, dass sie nicht generell gegen das Stillen sei. Es gehe ihr darum, aufzuzeigen, dass es für Frauen verschiedene Wege gebe, Mutter zu sein und dass Frauen, die ihre Kinder nicht stillen, deswegen keine Rabenmütter sind. Das aktuelle Buch von Elisabeth Badanté heißt «Der Konflikt, die Frau und die Mutter» und ist im Verlag C.H. Beck erschienen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 5. Oktober. In der Redaktion waren Michael Spahr, Dietmar Freizmiedl und Shane Mackay. Als Rabe Info, das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.